Mein Name ist Georg Redlhammer. Das ist der Denkraum. Ich teile hier meine Gedanken zu Themen, die mich bewegen, mit Unterstützung von KI-Werkzeugen. Bleibe aber auch gegenüber der KI bewusst kritisch. Und heute denke ich über künstliche Intelligenz nach. Und ein Thema, das unter den Nägeln brennt, auch in der öffentlichen Diskussion: KI in der Schule. Nimm dir Zeit, mit mir bewusst diesen Denkraum zu betreten. Es geht um dich, deine Kinder und Enkelkinder. Wir müssen das Thema KI in der Schule durchdenken und handeln. Aber wie? Wir schauen zunächst, wie unterschiedlich in Deutschland, Frankreich und der Schweiz KI in der Schule thematisiert wird. Und dann blicken wir auch nach Österreich. Jetzt aber mal zu den Fakten.
Überall in Europa rauchen in den Bildungsministerien gerade wirklich die Köpfe. Man versucht krampfhaft Antworten zu finden auf eine Technologie, die unsere Klassenzimmer und eigentlich unsere gesamte Vorstellung von Lernen gerade komplett auf den Kopf stellt.
Absolut. Das ist eine massive Umbruchsphase.
Schön, dass du heute bei unserer tiefen Analyse dabei bist. Wir haben uns nämlich für dich durch einen echten Berg an offiziellen Dokumenten, Leitlinien und Studien gegraben, und zwar aus 5 Ländern.
Genau. Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Schweden und Österreich.
Richtig. Und die Mission heute ist ein sachlicher Denkraumvergleich, nenne ich es mal. Wir schauen uns an, wie völlig unterschiedliche Bildungssysteme mit künstlicher Intelligenz in der Schule umgehen. Denn eines wird beim Lesen sofort klar: Wir sind glücklicherweise meilenweit weg von dieser anfänglichen Panik.
KI ist da. Sie bleibt. Die reine Verbotskultur der ersten Stunde, die ist vorbei.
Eben. Es geht längst nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Wie steuern wir das?
Und das ist auch der absolut entscheidende Punkt, an dem wir hier ansetzen müssen. Wenn man diese verschiedenen Lösungsansätze aus den Ländern mal nebeneinander legt, merkt man, dass wir wirklich eine Metaperspektive brauchen. Es geht hier nicht nur um Technik.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist eben nicht das Smartboard der 2020er Jahre, dass man einfach an die Wand schraubt und dann macht man den gleichen Unterricht wie vorher.
Wo dann eh nur wieder YouTube-Videos draufgeschaut werden.
Es ist eine fundamentale Neugestaltung von kognitiven Lernprozessen. Die großen Fragen werden neu verhandelt. Was ist überhaupt noch relevantes Wissen und wie bewerten wir eine Leistung, wenn das fertige Produkt...
Wenn man das Produkt gar nicht mehr vom Schüler unterscheiden kann.
Exakt.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Fangen wir direkt mit Deutschland an. Da haben wir uns die aktuellen Papiere der Kultusministerkonferenz vom Oktober 2024 und der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission angesehen. Und da spürt man einen echten Paradigmenwechsel, würde ich sagen.
Ja, die Devise in Deutschland lautet ganz klar: Konstruktiv, kritische Auseinandersetzung statt Wegducken. Was hier auffallend ist, es geht massiv weg vom reinen Auswendiglernen. Wie immer man das auch einordnen mag, die Prüfungskultur ändert sich drastisch.
Weil sie sich ändern muss. Bisher war es ja so, der Schüler gibt einen Aufsatz ab, die Lehrkraft liest ihn und gibt eine Note auf das Produkt. Aber wenn ChatGPT dir diesen Aufsatz in 3 Sekunden auf Abiturniveau ausspuckt,
dann ist das Endprodukt als Bewertungsmaßstab einfach wertlos geworden.
Genau. Deutschland fordert also prozessorientierte Prüfungsformate. Aber da muss ich mal als Laie kritisch nachfragen: Wie soll das in der harten Realität aussehen? Eine Matheaufgabe ist doch am Ende richtig oder falsch. Wie bewerte ich den Weg dorthin?
Das ist genau die Reibungsfläche in der deutschen Debatte. Der Fokus verschiebt sich auf die sogenannten 4K-Zukunftskompetenzen, also Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken.
Okay.
Wenn die Maschine also den perfekten Text liefert, dann wird das kritische Hinterfragen dieses Textes zur eigentlichen Prüfungsleistung. Joschka Falk hat das in den Analysen in 3 sehr griffige Dimensionen unterteilt.
Ah ja, die 3 Dimensionen.
Richtig. Prüfen über die KI, prüfen mit KI und prüfen durch KI.
Das heißt, der Schüler muss erklären können, warum die KI jetzt genau dieses Ergebnis geliefert hat.
Ganz genau. Wo sind die blinden Flecken? Wie habe ich meinen eigenen Prompt, also meine Eingabe, optimiert? Der Prozess des Nachdenkens wird bewertet, nicht mehr das fertige Hochglanzprodukt.
Und dieser dritte Punkt, dieses Prüfen durch KI, das finde ich persönlich extrem spannend. Stell dir mal vor, du bist Lehrkraft. Du hast am Wochenende 30 Deutschaufsätze auf dem Schreibtisch. Das ist ja pure Fließbandarbeit. Und die deutschen Papiere sehen da ein riesiges Entlastungspotenzial. Die KI kann Vorkorrekturen machen, sie kann formatives, also lernbegleitendes Feedback geben, noch während der Schüler schreibt. Das muss doch für Pädagogen eine absolute Befreiung sein. Endlich wieder Zeit für echte Beziehungsarbeit im Klassenzimmer.
Das Potenzial zur Entlastung ist zweifellos da. Aber, und hier werfen die deutschen Dokumente einen extrem starken juristischen Anker, das Eis ist dünn. Es geht um den Datenschutz, konkret um Artikel 22 der DSGVO.
Ah, das Automatisierungsverbot.
Exakt. Keine automatisierten Profiling-Entscheidungen über Menschen. Die menschliche Letztentscheidung bei der Notengebung bleibt zwingend bei der Lehrkraft.
Lass uns das mal für dich als Zuhörer greifbar machen. Das heißt also, ein Algorithmus analysiert im Hintergrund, aha, dieser Schüler hat für das Mathe-Modul am Tablet heute 10 Minuten länger gebraucht als sonst. Und aufgrund dieser reinen Daten stuft die KI den Schüler automatisch für das nächste Halbjahr ab. Ohne dass je ein Mensch gefragt hat, warum der heute langsamer war. Vielleicht gab es Streit zu Hause.
Genau, das ist das Schreckensszenario. Ein Algorithmus hat keine Empathie. Die pädagogische Kernaufgabe darf nicht an eine Maschine delegiert werden. Und wenn wir schon beim Thema Delegieren sind, hier liefert die Schweiz eine Perspektive, die wirklich, aus meiner Sicht, brillant ist.
Hier wird's wirklich interessant. Wir schwenken also in die Schweiz. Wir haben das Positionspapier des Dachverbands der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und der Zürcher Bildungsdirektion. Und die haben diese geniale Metapher.
Die Elektrofahrrad-Metapher.
Ja, sie sagen, KI in der Bildung ist wie ein Elektrofahrrad, nicht wie ein Staubsaugerroboter. Das ist so ein wunderbar klares Bild. Beim Saugroboter drücke ich den Knopf, lege mich auf die Couch und das Ding macht die ganze Arbeit, mein Beitrag ist null.
Und wenn man das auf die Schule überträgt, hieße das, man lagert das eigene Denken komplett aus.
Richtig.
Beim E-Bike, also dem Ansatz, den die Schweiz fordert, musst du aber selbst noch strampeln. Du musst das Gleichgewicht halten, du lenkst, du bist dir der Technik bewusst, du behältst die Kontrolle.
Aber die Reichweite und die Kraft werden enorm multipliziert.
Genau so ist es. Und das ist nicht nur eine nette Metapher. Die Schweizer unterfüttern das neurobiologisch. Lernen bedeutet Synapsenbildung im Gehirn. Und die passiert nur bei kognitivem Widerstand.
Wie beim Gewichtheben. Wenn der Roboter die Hantel für mich hebt, wächst mein Muskel nicht.
Ein sehr treffender Vergleich. Wenn man Aufgaben komplett an die KI delegiert, entstehen keine neuen neuronalen Verbindungen. Zürich setzt deshalb auf 5 flexible Leitsätze statt starre Regeln. Einfach, weil die Technikentwicklung viel zu schnell geht.
Flexibilität statt Verbote.
Ja, der Fokus liegt extrem auf Mündigkeit und Prozessbegleitung. Die Lehrkräfte sollen den Schreibstil ihrer Schüler so gut kennen, dass sie Zwischenschritte in Portfolios bewerten, statt sich vom KI-generierten Endprodukt blenden zu lassen.
Der pragmatische Schweizer Weg. Du musst selbst treten, aber du kommst weiter. Wenn wir jetzt aber mal nach Frankreich reisen, völlig anderes Bild. Ja, wir haben hier den Cadre d'usage de l'IA en éducation vom Juni 2025. Und das ist ein Ansatz, der ist sehr zentralistisch und wahnsinnig stark reglementiert.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier den mit Abstand stärksten Schutzgedanken in Europa. Frankreich reguliert den Zugang strikt nach Altersstufen.
Also wirklich harte Grenzen.
Richtig harte Grenzen. In der Primarstufe, also in Österreich etwa bis 11 Jahren, gibt es nur theoretische Sensibilisierung. Absolut keine direkte Nutzung von generativer KI durch Schüler.
Wow, gar keine.
Gar keine. Erst ab der etwa 3. Unterstufe, mit 14 oder 15 Jahren, wird es erlaubt. Aber auch da extrem limitiert und immer unter ständiger Begleitung der Lehrkraft.
Und wann dürfen die Schüler mal selbst ran?
Erst im Lycée, also in der Oberstufe. Erst da dürfen sie KI autonom innerhalb eines vorgegebenen Rahmens nutzen. Und es gibt noch einen Punkt, der in Frankreich absolut heilig ist.
Der Datenschutz.
Ganz genau. Es gibt keine absolut unmissverständliche Warnung davor, vertrauliche Daten in öffentliche KI-Systeme einzugeben. Und Schüler dürfen auf gar keinen Fall gezwungen werden, sich private Accounts bei diesen großen öffentlichen KI-Anbietern zu erstellen.
Man will also verhindern, dass amerikanische Server mit den Lerndaten französischer Schulkinder trainiert werden.
Exakt. Das ist die Sorge.
Das ist ein starkes Statement. Wir haben jetzt also die Papiere und Leitlinien der Ministerien gesehen. Aber was ist eigentlich mit der Realität, wenn all diese großen Pläne auf das echte Klassenzimmer treffen? Da haben wir diesen brandneuen Bericht aus Schweden vom Skolvaket.
Ja, und dieser Realitätscheck fällt extrem ernüchternd aus, vor allem für die Lehrkräfte.
Schweden gilt ja eigentlich als super digital affin. Aber die Zahlen aus dem Bericht sagen was ganz anderes.
Sie werfen einen sehr kritischen Blick auf die Praxis. Es herrscht eine wahnsinnig vorsichtige, teils extrem zögerliche Nutzung.
Nur 2 von 5 Lehrkräften nutzen überhaupt KI. Und dann meistens heimlich zur Unterrichtsplanung.
Und noch krasser, nur 1 von 6 Lehrkräften erlaubt den Schülern überhaupt die Nutzung im Unterricht.
1 von 6? Warum denn das? Die Lehrer selbst sagen doch in den Befragungen, dass sie die Vorteile sehen. Die Schüler fangen schneller mit den Aufgaben an, dieses Syndrom des leeren Blattes verschwindet, die Motivation steigt.
Es ist ein massiver Zwiespalt. Auf der einen Seite diese Vorteile, ja, aber auf der anderen Seite dominiert bei den Lehrkräften einfach die Angst.
Die Angst vor Betrug?
Vor Betrug, ja, aber auch vor dem totalen Verlust der Selbstständigkeit der Schüler und Schülerinnen. Die Lehrkräfte stehen in den Klassenzimmern, die fühlen sich alleingelassen. Sie rufen in diesem Bericht wirklich laut nach konkreten Fortbildungen und klaren, alltagstauglichen Richtlinien.
Weil sie gar nicht mehr objektiv bewerten können, was ist noch die Leistung des Schülers und was ist KI. Das bringt uns zum letzten Land auf unserer Europareise, Österreich. Wir haben uns das aktuelle Papier vom Bildungsministerium angesehen, Künstliche Intelligenz, Chance für Österreichs Schulen. Und hier ist der Vibe wieder ein ganz anderer als in Schweden.
Definitiv. Was hier sofort auffällt, KI wird explizit nicht mehr nur als bloßes Werkzeug zur Automatisierung gesehen.
Sondern?
Als kreativer und interaktiver Partner. Österreich setzt auf das Potenzial, Lernprozesse massiv zu personalisieren und Innovationen im Bildungssystem regelrecht zu beschleunigen.
Also die KI als eine Art individueller Tutor für jeden Schüler?
Richtig. Aber gleichzeitig macht man es sich nicht zu einfach. In den österreichischen Quellen, die wir uns angesehen haben, wird sehr stark betont, dass diese rasante Verbreitung drängende, wirklich große Fragen aufwirft.
Ja, die gesellschaftliche Dimension.
Genau. Das Bildungssystem muss sich Fragen zu Desinformation stellen, zur ethischen Verantwortung im Umgang mit diesen Systemen und vor allem auch zur Zukunft der menschlichen Arbeitswelt.
Schule bereitet ja schließlich auf diese Arbeitswelt vor.
Natürlich. Und diese Welt ist zunehmend KI-gesteuert. Da muss die Bildung zwangsweise Antworten liefern.
Also, was bedeutet das alles? Fassen wir das mal für dich zusammen. Europa ist momentan ein riesiges bildungspolitisches Labor. Wir haben die prozessorientierten Deutschen mit ihren 4Ks. Wir haben die pragmatischen Schweizer, die weiter selbst auf dem E-Bike strampeln wollen. Wir sehen die Franzosen, die den Zugang altersstrikt und zentral regulieren. Die schwedischen Lehrer, die sich vorsichtig vortasten und nach Hilfe rufen. Und die Österreicher, die nach Innovation streben und die KI als kreativen Partner begreifen.
Eine unglaubliche Bandbreite an Herangehensweisen.
Aber warum ist das eigentlich für dich relevant, der uns jetzt gerade zuhört? Egal, ob du selbst etwas lernst, ob du im Berufsleben stehst oder ob du Kinder hast, die Fähigkeit der Zukunft ist nicht mit der Maschine zu konkurrieren.
Nein, den Kampf haben wir verloren. Wie gesagt, KI ist da, KI bleibt.
Sondern die versierte Koaktivität, so nenne ich das jetzt mal. Es geht darum, ganz kritisch zu lenken, wie wir Technologie nutzen, ohne jemals unser eigenes Denken auszulagern. Du musst der Fahrer bleiben.
Das ist ein starkes Fazit, aber wenn wir das weiterdenken, wirft das zum Schluss noch eine wirklich wichtige, vielleicht auch etwas unbequeme Frage auf.
Da bin ich gespannt.
Wir haben heute viel darüber gesprochen, wie KI Lernwege für jeden Einzelnen perfekt personalisiert. Jedes Kind lernt in seiner eigenen Geschwindigkeit. Der Algorithmus passt sich ideal an.
Klingt nach einer Utopie?
Genau. Aber was bedeutet das eigentlich für die soziale Komponente von Schulen?
Wie meinst du das?
Wenn jedes Kind nur noch in seinem eigenen perfekten KI-Tunnel sitzt, wie trainieren wir dann noch die menschliche Reibung, die Frustrationstoleranz, das gemeinsame Aushandeln von Problemen, also die Dinge, die eine demokratische Gesellschaft noch dringend braucht?
Man muss nicht mehr warten, bis der Tischnachbar es verstanden hat.
Richtig. Die Frage ist also, ersetzt die glatte Effizienz der KI am Ende das soziale Chaos, das wir eigentlich zwingend brauchen, um menschlich zu wachsen?
Wahnsinn, das ist wirklich ein provokanter, aber extrem tiefgründiger Gedanke. Zum Abschluss, brauchen wir das Chaos? Ich danke dir sehr für diese brillanten Einordnungen heute.
Naja, brillant. Aber danke für die Blumen, liebe KI. Obwohl du gar nicht weißt, was du sagst. Aber eines ist wichtig. Wir müssen einfach den Denkraum zur KI nach allen Seiten öffnen. KI ist schimmernd golden, aber bei aller Euphorie dürfen wir uns nicht blenden lassen und aufhören zu denken. Lass mich noch einmal diesen Denkraum KI in der Schule reflektieren. Deutschland reformiert Prüfungen. Die Schweiz integriert pragmatisch. Frankreich setzt klare Leitplanken. Und wir in Österreich? Wir diskutieren über eine Stunde Latein. Diese Frage greift zu kurz. Nicht, weil Latein unwichtig wäre, sondern weil sich unter der Oberfläche das gesamte Verständnis von Lernen verändert. Die eigentliche Frage lautet nicht, welches Fach kürzen wir, sondern wie verändern wir Lernen insgesamt? Es geht nicht darum, wo packen wir KI rein, sondern was packen wir überhaupt und wie rein? Ich selbst unterrichte an der FH in Steyr und mein Problem: Das Curriculum für meinen Kurs Sustainable Development von vor 3 Jahren reicht heute nicht mehr. KI ist Realität. Ich muss meine Lehrveranstaltung anpassen. Das geht in wenigen Wochen. Aber das Bildungssystem braucht Jahre. Ich habe daher einen pragmatischen Vorschlag. Erstens, ein verpflichtender KI-Basistag ab der 8. Schulstufe, also circa ab 14 Jahren. Jedes neue Schuljahr wieder. Für alle. Der Inhalt? Was kann KI? Wo sind ihre Grenzen? Was ist Manipulation? Warum wird kritisches Denken wichtiger, nicht weniger? Und was hat sich in dem letzten Jahr verändert? Kein Event, sondern ein strukturiertes Update. Zweitens, KI darf kein isoliertes Fach sein. KI ist kein Zusatzthema. KI ist Infrastruktur. In Deutsch, in Geschichte, in Mathematik, in Naturwissenschaften. Wenn wir sie auslagern, entsteht Schattenpädagogik. Aber andere wichtige Fragen müssen auch gestellt und beantwortet werden. Sind unsere Lehrkräfte vorbereitet? Brauchen wir verpflichtende Weiterbildungen? Ein nationales Qualifizierungsprogramm? Und was ist mit den Eltern? Wenn sie nicht verstehen, was KI bedeutet, verlieren sie Anschluss. Und noch entscheidender, wenn KI überall genutzt wird, wie definieren wir dann die Leistung neu? Wenn wir all diese nationalen Strategien und internationalen Warnungen zusammennehmen, drängt sich eine völlig neue Perspektive auf. Wir sprechen aktuell fast ausschließlich darüber, wie KI uns dabei helfen kann, Dinge schneller, effizienter und fehlerfrei zu erledigen. Aber wenn wir in eine Zukunft blicken, in der künstliche Intelligenz jede noch so komplexe fachliche Aufgabe in Sekundenbruchteilen makellos abliefert, wird dann die absolut wichtigste Aufgabe der Schule von morgen vielleicht eine ganz andere sein? Vielleicht müssen wir unseren Kindern dann vor allem beibringen, wie man mit den eigenen Scheitern, mit tiefer Frustration und mit emotionalen Rückschlägen umgeht. Denn dieses Ringen mit sich selbst, das Gefühl, an einer Aufgabe fast zu zerbrechen und sie dann am Ende durch eigene Kraft doch noch zu meistern, das ist die einzige, zutiefst menschliche Erfahrung, die keine KI liefern kann. Ich stehe im Austausch mit dem Philosophen Konrad Paul Lissmann anlässlich des Symposiums AI Next am 15. April 2026 in Linz. Er hat für dieses Symposium einen Satz formuliert, der zum Denken anregt, zum Prüfstein wird und weitergegeben werden soll, was ich hiermit tue. Verwende KI nur nach derjenigen Maxime, die jederzeit auch zur Grundlage eines Weiterdenkens ohne KI gemacht werden kann. Sein Gedanke? Nutze KI, aber verliere nicht die Fähigkeit, ohne sie zu denken. Vielleicht ist das die eigentliche Bildungsfrage unserer Zeit. Meine Frage bleibt aber: Was übersehe ich? Wo liege ich falsch? Der Denkraum bleibt offen.